Vikings Valhalla soll bei Netflix das große Erbe des Serienhits Vikings antreten. Bei vielen Fans kommt die Serie allerdings gar nicht gut an. Deswegen fragen wir uns, wie gut ist Vikings Valhalla wirklich? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast über die Streaming-Welt in Deutschland, ob bei Netflix, bei Amazon, bei Sky, bei Magenta, was es sonst noch so alles an Mediatheken und Streamingdiensten in Deutschland gibt. Mein Name ist Jenny Jecke, ich bin stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot und hier natürlich nicht alleine im Podcast über Vikings Valhalla, die große neue Netflix-Serie, denn ich bin verbunden mit unserer Vikings-Expertin schlechthin, Esther Stroh. Hallo Esther, hast du heute schon einen neuen Kontinent entdeckt?
Das noch nicht, Jenny, hallo, hallo. Aber ich habe mir natürlich, wie es anders nicht sein sollte, mir die Haare geflochten und laut in den Spiegel geschrien oder so. Nicht wirklich, aber ich bin bereit, über Vikings zu reden.
Genau, seit ein paar Tagen gibt es diese neue große, man muss schon sagen, glaube ich, Blockbuster-Produktion in Serie bei Netflix, Vikings Valhalla. Fans von Vikings wird dieser Titel wahrscheinlich bekannt vorkommen, weil Vikings steckt im Titel. Vikings Valhalla ist aber in dem Sinne keine direkte Fortsetzung dieser äußerst erfolgreichen Originalserie, sondern setzt wesentlich später in der Zeitlinie an. Und so richtig bekannte Figuren aus der Originalserie gibt es eigentlich auch nicht viele, würde ich sagen. Einen, glaube ich. Da habe ich sowieso noch eine Frage zu dem. Ich muss ja persönlich sagen, dass ich kein Vikings-Fan bin. Ich habe, glaube ich, 1,5 Staffeln relativ genommen. Wahrscheinlich beim Bügeln, beim Abwaschen, bei ähnlichen Tätigkeiten. Eher so, weil ich eben auch den einen oder anderen Vikings-Text kontrollieren musste, hier bei Movieplot so ein bisschen korrigieren musste und so weiter. Ist ganz gut, überhaupt zu wissen, worum geht's denn da. Aber Esther, du bist doch ein Riesen-Fan. Nicht, dass ich dir hier jetzt was Falsches in den Mund lege. Von Vikings.
Also ich habe zumindest die 6 Staffeln, die es da gab, ganz gerne geschaut. Ich wurde da auch erst vor, wann war das, 2 Jahren oder so richtig reingezogen durch Andrea, die ja jetzt gerade nicht da ist, aber die, von der ich ganz lieb grüßen soll, die auch schon fleißig die Serie durchgebinged hat und zu mir meinte, fühlt sich an wie Staffel 7. Das ist ihre grobe Einschätzung dazu. Und ich war natürlich dann auch sehr gespannt, was jetzt passieren würde. Also ob diese Fortsetzungsserie, wenn wir sie so nennen wollen, an die Höhen rankommt, die Vikings ganz am Anfang entfaltet hatte. Und das war ja schon ein recht großer Erfolg damals.
Ja, genau. Also ich habe das immer so ein bisschen aus der Entfernung mit gerunzelter Stirn beobachtet, diesen Mega-Hype um Vikings. Das war ja eine Serie, die vielleicht nicht ganz an jetzt den Erfolg von Game of Thrones oder so heranreicht, aber so eine Serie, wo ich sagen kann, ja, diverse Menschen aus meinem Bekanntenkreis haben die einfach jetzt geguckt, so, und das merkt man dann so im Gespräch, und das ist für mich dann schon immer ein Zeichen, dass in diesem riesen Streaming-Dschungel eine Serie einen gewissen Erfolgsgrad hat. Jetzt kommt da diese Fortsetzung. Wolltest du eigentlich nach der 6. Staffel von Vikings noch unbedingt in dieser Welt verweilen?
Wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich eigentlich erstmal genug. Also es war ja auch dann schon ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, in den späteren Staffeln, so ab Staffel 4, auf jeden Fall ab 5. Und ja, dann hat sich das so ausgegangen und ich war dann auch zufrieden, dass sie irgendwie zu einem Ende gekommen sind. Insofern hätte ich mir gedacht, irgendwann können sie mal ein Sequel bringen, aber muss das jetzt sofort sein? Aber ich meine, wir hatten jetzt etwas über ein Jahr dazwischen, seit dem Ende von Vikings. Da wurden keine richtigen Lücken gelassen.
Ja, ich glaube, aber darüber können wir ja sprechen. Es hilft ja auch, dass es keine direkte Fortsetzung ist. Ne? Es ist so ein bisschen irgendwie ein weißes Blatt Papier, aber so ein paar graue Schemen sind da schon vorgezeichnet, weil es geht halt um Wikinger und diverse Figuren aus der Originalserie werden immer mal wieder erwähnt. Zum Beispiel Ragnar und hier Ivar, der Knochenlose. Bis zu Ivar bin ich, glaube ich, nie gekommen bei meinem Vikings-Binge. Weil ich immer so ein paar Probleme hatte mit Travis, dem Fimmel in der Hauptrolle, dem Star aus Warcraft. Ja. Aber das ist ja ganz gut, hier mal so 2 verschiedene Blickwinkel auf diese neue Serie zu haben. Kannst du ein bisschen was sagen, wie es überhaupt dazu kam? Wer macht denn die Serie? Was soll denn das überhaupt?
Also natürlich müssen wir dazu sagen, die erste Serie Vikings, die wurde vom History Channel produziert. Das ist jetzt kein riesengroßer Sender. Umso überraschender war das dann, dass sie so ein Riesenerfolg wurde und dann natürlich auch ausgewertet wurde. Also auf Amazon kam sie und dann kam sie auch irgendwann zu Netflix. Also im Prinzip konnten alle Streamer sie früher oder später irgendwie mal sehen und hat dann viele Begeisterte mitgezogen in diese Welt rein. Und irgendwann hat dann der Showrunner vom originalen Vikings, Michael Hirst, gesagt, ja, jetzt reicht's irgendwann auch mal, jetzt sollten wir zu dem Ende kommen. Und hat dann halt nach Staffel 6 beendet, ein richtiges Ende für gefunden. Aber wie das immer so ist, ne, in der Branche, wenn was Erfolg hat, dann muss man da jetzt heutzutage drauf aufbauen, sei es nur mit Spin-offs, Sequels, Fortsetzung, irgendwas. Und deswegen hat dann anscheinend gleich mal Netflix Bedarf angemeldet und gesagt, ja, wenn ihr nicht wollt, dann führen wir das weiter mit einer anderen Serie. Und obwohl noch viele hinter den Kulissen auch so kostümtechnisch, stuntmäßig von der alten Serie dran beteiligt sind, wurde dann neuer Showrunner gefunden, nämlich Jeb Stuart, den wahrscheinlich einige kennen als Drehbuchautor von Stirb langsam. Und der hat gesagt, er macht eine neue Netflix-Serie namens Vikings Valhalla und hat dann da auch Freiheit bekommen. Also da hat ihm jetzt Michael Hirst nicht mit reingeredet, sondern der ist nur, zwar noch als Produzent mit an Bord, aber das war dann schon sein eigenes Ding, was er da machen konnte. Und dann hat er eine große Sache gepitcht und die wurde von Netflix genommen. Und deshalb sitzen wir jetzt hier mit Vikings Valhalla.
Wo du schon den Stab erwähnst, da, das fand ich auch sehr interessant, als ich mir so ein bisschen die IMDb-Castliste und die Besetzung hinter den Kulissen angeschaut habe. Jeb Stuart kannte ich auch nur durch Die Hard und der hat im Wesentlichen nur minimale Serienerfahrung vorher. Also wenn man sich so die Filmografie zumindest bei der IMDb anschaut, das sind diverse Buddy-Movie-Klassiker und Actionfilme aus den 80ern und dann irgendwann 20, 30 Jahre später kommt dann so eine Kriegsserie, die heißt The Liberator, von der ich vorher auch noch gar nichts gehört habe. Soll so ein bisschen wie ein animiertes Band of Brothers sein. Und dann auf einmal diese Megaproduktion Vikings Valhalla. Wenn man sich die AutorInnen im Stab anschaut, dann sind also soweit ich das sehen konnte, keine Vikings-erfahrenen Menschen dabei. Und eher dann, wie du ja auch schon erwähnst, so in den, wie man beim Oscar sagen würde, technischen Kategorien. Also bei der Kamera, Kostüme und so weiter da und findet man dann Menschen, die Vikings wirklich so als Credit auch schon in der IMDb, in ihrer Filmografie haben. Ich könnte mir vorstellen, das war irgendwie ein absichtlicher Schritt. Ich weiß es aber nicht, weil das Grundgefühl, was ich bei Vikings Valhalla habe, ist, dass die Serie sich schon sehr anders als Vikings anfühlt. Ohne jetzt tiefer in die Story einzusteigen, was wir ja noch machen. Wie war dein erster Eindruck von Valhalla?
Ja, da würde ich total mitgehen. Also einerseits merkt man schon, dass eben diese Hintergrundleute, oder wie du sie gerade genannt hast, besetzt oder zurückgeholt werden, dass sie irgendwie dieses Anknüpfen dann halt optisch vornehmen wollten, sei es nur mit Kostümdesign oder Kampfchoreografien. Aber dass sie sich eben für jemand ganz anderen vom Fach eher Action entschieden haben, gibt ja dann schon eine neue Marschrichtung vor, dass die Serie auch einen anderen Tonfall wählte. Und erstmal auf den ersten Blick würde ich sagen, fühlt sich das schon eigentlich nach einer guten Entscheidung an, weil man kann jetzt nicht einfach Vikings kopieren. Andererseits ist es natürlich auch ein Wagnis zu sagen, ja, wir machen jetzt was Eigenes, weil das natürlich dann viele Vikings-Fans vor den Kopf stoßen könnte, die sagen, sie erkennen da gar nicht mehr so das, was Vikings ausgemacht hat, wieder. Und da es natürlich auch in der neuen Ära spielt, also 100 Jahre später, so ums Jahr 1000 rum, ist es natürlich auch ein Schritt zu sagen, wir haben eine neue Zeit und wollen die auch anders erzählen. Also eine gewisse Logik sehe ich da schon drin, oder wie geht's dir damit?
Ja, also anders kann ich mir nicht erklären, dass mir die Serie gefallen hat. Also wie gesagt, mit Vikings bin ich nie so richtig warm geworden. Lag auch an der kalten Farbgebung, glaube ich. Lag an dem armen Travis, der nichts dafür kann, dass ich Probleme mit ihm habe.
Aber eigentlich bist du Historien-Fan, oder? Also ich habe dich immer so im Kopf, wenn es um so historische Stoffe geht, dann denke ich immer als erstes, oh, das interessiert bestimmt Jenny. Dann kann sie ganz viel Wikipedia-Artikel dazu lesen.
Ja, absolut. Das Problem bei Vikings ist, dass ich kein tiefes Interesse an der Wikinger-Geschichte habe oder je hatte. Das war für mich nie interessant. Und ein anderes ist, dass die ganze Ragnar-Figur, das sind ja auch teilweise eher so Mythen. Und die historische Belegung ist eher so suboptimal, würde ich mal sagen. Also so viel Wikipedia Exzesse, wie ich jetzt zum Beispiel bei Vikings Valhalla hatte, wo es wesentlich konkretere Figuren zum Teil gibt, waren bei Vikings nicht möglich. Also ich konnte, ja, aber andererseits war mein Grundproblem einfach, dass mich die Hauptfigur überhaupt nicht interessiert hat. Das ist das zentrale Problem. Und das, ja, die politische Welt drumherum. Ich glaube, wenn ich später abgesprungen wäre oder wenn ich länger geschaut hätte, dann hätte mich die Serie vielleicht mehr interessiert, weil, so wie ich es gehört habe, geht es ja dann irgendwann nach Paris und so weiter und in den Kiewer Russ und das ist alles hochinteressant. Aber am Anfang hatte ich immer das Gefühl, da sind Leute in einem Dorf und die gehen in ein anderes Dorf und machen das kaputt. Und das war mir ein bisschen zu wenig. Obwohl ich Lagertha mochte, das muss ich schon sagen.
Ja, dann hättest du es wahrscheinlich genau andersrum machen müssen, als du es getan hast. Also nicht Staffel 1 bis 3 oder so etwas aufmerksamer gucken und den Rest so nebenbei, sondern eher so ab Staffel 4 einsteigen, wo es dann für dich historisch interessanter wird mit unterschiedlichsten Ecken der europäischen Welt, die da erforscht werden.
Ja, aber da fehlt mir grundsätzlich die Geduld, um Serien so lange zu schauen, dass sie nach so und so viel Lebenszeit wirklich gut werden. Aber du hast eben schon was ganz Wichtiges erwähnt, und zwar die potenziellen Fanreaktionen. Also wenn ich von Fans spreche, dann sind damit Menschen gemeint, wie du, Esther, die Vikings intensiv verfolgt haben und nicht Menschen wie ich, die währenddessen ihre Wäsche beim Bügeln angeschaut haben. Und wenn wir auf die Fanreaktion schauen, ist es natürlich immer schwer, das zu quantifizieren, sage ich mal, weil sich ja überwiegend negative Stimmen wahrscheinlich äußern und positive eher zurückhalten in den sozialen Medien, ist ja häufig so. Aber wenn wir mal so auf die bloßen Zahlen schauen zu Vikings Valhalla, dann fällt Folgendes auf. Bei Moviepilot hat die erste Staffel, die ja bisher raus ist, die hat 8 Folgen, eine Durchschnittswertung von 6,2. Bei Vikings ist die Durchschnittswertung insgesamt für die Serie 8 Punkte. Wobei ich sagen muss, ich habe dich gestalkt, du hast die erste Staffel von Vikings mit 6,5 bewertet. Wer weiß, du kannst ja vielleicht dazu dann noch was sagen.
Ja, ja, das mache ich gerne.
bei Metacritic, das ist so ein großer Kritikenaggregator, den ich besonders für Serien spannend finde. Da haben die Kritiker quasi eine Durchschnittswertung von 70 von 100 gegeben, was ja eigentlich ganz okay ist. Aber die User-Wertung ist 2,5 von 10. Bei Rotten Tomatoes, was auch ein ziemlich berühmter Kritikenaggregator ist, hat die eine Durchschnittsbewertung bei den Kritiken zur ersten Staffel von 90% von 100. Eigentlich ziemlich positiv. Die User-Wertung ist 59%. Ich persönlich habe online nicht so viel mitbekommen. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen, seit die Serie online ist, keine Vikings Valhalla-Memes gesehen. Ich habe nur 3, würde ich sagen, Reaktionen in meiner Timeline bei Twitter gesehen von Menschen, die enttäuscht waren. Ich habe sonst eigentlich gar nichts groß mitbekommen, dass irgendjemand über die Serie gesprochen hat. Aber diese Zahlen finde ich schon sehr, sehr auffällig, auch weil sie eben teilweise so extrem sind. Also der Metascore hat mich schon ziemlich schockiert, 2,5. Und ich finde das aber sehr spannend, weil mit unseren unterschiedlichen Sichtweisen auf die Serie können wir jetzt mal so ein bisschen herausfinden, woran das vielleicht liegt und ob das gerechtfertigt ist. Ist Vikings Valhalla so viel schlechter als Vikings oder braucht die Serie vielleicht diesen Vergleich gar nicht? Vielleicht ist sie besser, wenn man anders auf sie schaut, schwer zu sagen. Und deswegen ist es jetzt, glaube ich, an der Zeit, dass ich langsam mal eine Spoilerwarnung mache, weil wir werden über die komplette erste Staffel sprechen und eventuell kommt es dabei auch zu konkreten Spoilern zum Ende der ersten Staffel und dem Finale. Das heißt, wenn ihr Vikings Valhalla noch nicht gesehen habt, dann habt ihr jetzt schon einen groben Eindruck, würde ich sagen, von der Serie. Schaut sie und kommt dann zurück zu diesem Podcast und habt viel Spaß damit. Bis dann.
Ciao.
Und ich glaube, ciao. Und ich glaube, wir sollten jetzt weitermachen. Kurze Frage. Also ich glaube, ich kann sie beantworten, aber ich weiß vielleicht auch schon zu viel, weil ich schon als ich mir ins Cast angeschaut habe, mir alle Wikipedia-Einträge von allen realen Figuren durchgelesen habe. Aber was ist deine Einschätzung? Braucht man Vikings-Vorwissen, um Vikings Valhalla zu schauen?
Nee, das auf jeden Fall gar nicht. Die Serie ist so gestrickt, dass man sie schauen kann, ohne irgendwelches Vikings-Vorwissen zu haben. Was natürlich praktisch ist für Leute, die keine 6 Staffeln Vikings nachholen wollen. Und alle anderen, die Vikings geguckt haben, die werden dann wahrscheinlich ab und zu so ein paar kleine, eingestreute Referenzen recht subtil bemerken. dass da verwiesen wird dann doch auf die Mutterserie mal zwischendurch.
Das liegt ja sicher dann auch größtenteils an dem historischen Hintergrund. Vielleicht kann ich jetzt mal kurz abnörden.
Bitte.
Wobei, das glaube ich, aber dazu sage ich vielleicht auch noch was völlig Falsches mit Erwartungen an große historische Ereignisse in Vikings Valhalla an diese Serie zu gehen, weil ich habe das Gefühl, sie geht sehr frei mit den Wikipedia-Einträgen um. Und zwar, der Hintergrund dieser Serie ist ja, so wurde es ja auch angekündigt, das Ende des Wikinger-Zeitalters. Also das, was, soweit ich Vikings verstanden habe, Vikings ausgemacht hat, war auch so dieser Aufbruchsgedanke, da beginnt was Großes. Also Vikings hat, glaube ich, nicht genau am Anfang des Wikinger-Zeitalters gespielt. Ich dachte, war das so um 900, oder?
Ja, das lässt sich immer alles nicht so ganz genau festmachen, aber man schätzt so um 900. Aber viele Ereignisse, wie so dieser Überfall auf das Kloster Lindisfarne, was ja ganz am Anfang steht, ist ja schon noch recht früh. Also wo die Wikinger dann wirklich erstmals nach England bzw. Angelsachsen kamen, um sich da zu zeigen. Also das war schon so das erste Aufeinandertreffen von westlichen und barbarischen, sage ich mal, Kulturen. Und ja, die sind da recht frei mit. Aber es ist schon eher Anfang, Mitte des Wikingerzeitalters. Und mit Valhalla springen wir ja definitiv ans Ende dieser Wikinger-Hochzeit.
Genau, also theoretisch dauert es noch 50 Jahre, bis wir wirklich ans Ende kommen. Ich bin gespannt, wie lange diese Serie braucht. Aber ich glaube, die Originalserie hat ja auch einen ziemlich großen Zeitrahmen. Und zwar, wie gesagt, Valhalla befasst sich mit dem Ende des Wikinger-Zeitalters. Das wird so auf 1066 nach Christus datiert. Da fand eine große Schlacht statt. Davon sind wir am Anfang dieser neuen ersten Staffel von Vikings Valhalla aber noch weit entfernt. Eigentlich über 60 Jahre, würde ich sagen. Und zwar am Anfang, falls ihr schon reingeschaut habt, wird es euch aufgefallen sein. Am Anfang steht so etwas wie, ja, die rote Hochzeit oder sowas in der Art. Also nämlich ein recht berühmtes Massaker, das St. Bryce Day Massaker, wo der englische König quasi in Auftrag gegeben hat als Reaktion auf die Überfälle der Dänen, dass diese umgebracht werden sollen. Und das wird ja bei Valhalla alles sehr dann auch brutal und hinterrücks und durch die persönliche Verbindung von Harald, einer der Hauptfiguren, dann inszeniert. Und theoretisch war das 1002 nach Christus, dieses Massaker. Das bringt natürlich so ein paar Probleme mit sich, weil manche Hauptfiguren da noch gar nicht gelebt haben. Der Harald zum Beispiel, der, ich glaube, seinen Bruder verliert während dieses Massakers. Auf jeden Fall eine ganz wichtige Person in seinem Leben und deswegen auch auf Rache schwört. Und ausgehend von diesem Massaker und der geplanten Rache der Wikinger treffen wir dann diverse große historische Figuren, also den Harald zum Beispiel, der auch bei dieser Schlacht 1066 dann eine wichtige Rolle spielen wird, theoretisch ausgehend von dem historischen Hintergrund. Knut der Große, der hier einfach bisher Knut heißt.
Oder Knut, wenn jemand auf Englisch geguckt hat, wie ich.
Nennst du in deinem Kopf immer Knut? Weil ich denke dann immer, der ist da irgendwie im Wasser auf seinem Kanu unterwegs und macht Sport.
Ab und zu noch, aber langsam gehe ich auch zum Knut über. Also sorry, wenn es noch ab und zu rausrutscht.
Nein, also ich fand das zu unhandlich. Ich freue mich, dass mal jemand Knut in der Serie heißt. Das ist genau mein Ding, obwohl ich auch die erste Hälfte der Staffel auf Englisch und die zweite auf Deutsch geschaut habe. Also fließender Übergang. Genau, Knut, das ist der in der Serie dann auf London marschiert und den englischen Thron an sich reißen möchte. Der wurde der Große genannt durch die Reiche, die er unter seiner Herrschaft für zumindest kurze Zeit verband. Und dann gibt es, da habe ich mich sehr gefreut, den Olaf. Olaf, der...
Nicht der Schneemann.
Nicht den Schneemann, aber ein Heiliger, wo ich immer noch eine große Kluft sehe zwischen der Serienfigur und dem Saint Olaf, von dem man dann in der Geschichtsschreibung hört. Olaf ist ja jetzt nicht unbedingt der Held von Vikings Valhalla. Und dann gibt es natürlich noch Leif Erikson, den großen Entdecker, der als erster Europäer den nordamerikanischen Kontinent betreten haben soll. Das ist ja sowas wie unser Ragnar-Ersatz, aber irgendwie auch nicht so wirklich. Mhm. Und da sind wir vielleicht schon beim ersten Vergleich. Ist Leif ein Ragnar-Ersatz? Wie würdest du das sehen? Du hast ja eine gewisse Toleranz für Ragnar.
Wie du das formuliert hast. Also nein, Leif ist auf keinen Fall ein neuer Ragnar für mich. Was schon damit anfängt, dass Ragnar einfach so der Träger der Geschichte so in den ersten drei Vikings-Staffeln war und wir hier von Anfang an jetzt drei verschiedene Leute vorgesetzt bekommen. Also Leif, seine Schwester Fredis und Harald. Und ich glaube, alle Versuche, Ragnar irgendwie nachzuahmen oder in eine neue Figur zu gießen, die wären gescheitert. Und das haben sich wahrscheinlich auch die Vikings Valhalla-Schöpfer gedacht und deswegen von vornherein gar nicht diesen Versuch unternommen, ihn zu kopieren. Weil Travis Fimmels Charisma und besondere Art zu schauspielen, die kannst du nicht reproduzieren.
Wenn jetzt schon bei der Hauptfigur so ein Unterschied besteht, wo sind denn dann wirklich die konkreten Parallelen? Wo in Vikings Valhalla dachtest du, ja, ich schaue ja wirklich eine, sage ich mal, Vikings-Serie, wie man einen MCU-Film schaut oder einen DCU-Film, da ist ja nie das Licht an. Beim MCU ist es immer alles sehr hell und lustig. Wo waren deine Vikings-Momente in Anführungszeichen?
Also erstmal generell so in den Thematiken natürlich, was oberflächlich zu sehen ist. Es geht ums Herrschen und wer bei den Wikingern ganz oben an der Macht ist. Es geht ums Plündern und um Rache und das Vermächtnis, welchen Namen man hinterlässt. Das ist schon alles sowohl in Vikings als auch in Valhalla vorhanden. Es geht aber dann natürlich auch generell um diese Kultur der Nordmänner, die wir in Vikings so als heidnisch-barbarisch, wenn man das in Anführungszeichen setzt, erforscht haben. So die ganzen nordischen Religionen, die auf die Christen trafen. Und weil wir jetzt halt historisch ein Stück weiter sind, wird das ja dann verschoben. Also wir hatten auch in Vikings schon diesen Clash zwischen Christen und nordischgläubigen. Aber jetzt wird es verschoben in die Wikingereien, dieser Konflikt. Also wir sind jetzt ja in der Entwicklung so weit, dass die viele Wikinger auch schon die Religion der Eroberten quasi angenommen haben oder da noch nicht eroberten. Und das war für mich auch immer so ein Reiz, einfach zu sehen, wie da so unterschiedliche Kulturen aufeinander trafen. Und was mich besonders gereizt hat an Vikings, war auch immer dieses Fremdartige, was da mitschwang. Also um nochmal dann auf deine vorhin Anmerkung zurückzukommen, dass du meinst, ich habe die erste Staffel nur mit einer 6,5 bewertet. Da ging es mir tatsächlich so, dass ich sehr lange brauchte, um da reinzukommen, um warm zu werden. Aber das war was ich dann später rückblickend doch sehr geschätzt habe, dass wir da in eine Kultur eintauchen, die schon irgendwie barbarisch ist und vielleicht von unseren westlichen Moralvorstellungen nicht so zu vereinbaren. Also, dass wir da durchaus Lieblingsfiguren hatten, die dann auf einmal Entscheidungen trafen, hinter die wir uns überhaupt nicht stellen konnten. Und dass man sich so ein bisschen daran reiben konnte, dass da jetzt auf einmal diese Männer und auch Frauen, die sonst in anderen großen Filmen eher so die Gegner sind, die es zu besiegen gilt, auf einmal in die Hauptrolle gerückt wurden und tatsächlich auch ernsthaft sich damit beschäftigt wurde, wie die so funktioniert haben in ihrer Kultur. Ja, das hat mich in Vikings immer gereizt und daran schließt sich jetzt Vikings Valhalla insofern an, dass sie halt weiter erzählen wie die Serie, wie sich diese Kultur entwickelt hat. Ja.
Aber gab es für dich in Valhalla diesen Moment, wo du dich wirklich an Figurenentscheidungen gerieben hast?
Nee, genau. Das kam dann halt dazu, dass das nicht mehr passiert ist. Und deswegen ja bin ich auch etwas zwiespältig gegenüber dieser Serie jetzt, wie ich die finden soll. Einfach weil, also ich verstehe schon, dass die Zeit natürlich weiter ist und dass deswegen sich vieles verändert hat. Also sei es nur Frisuren oder Kostüme oder ja generell die Figuren, wie sie so handeln, welche Entscheidungen sie treffen. Aber andererseits geht dann halt auch viel von dieser Besonderheit verloren, die mich in Vikings so gereizt hat. Ja.
Da kann ich durchaus zustimmen, obwohl ich ja Vikings jetzt nicht wirklich verfolgt habe. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Figuren sind, die mich anwidern und trotzdem fiebere ich mit oder die eine völlig unerwartete Brutalität zeigen und sich teils barbarisch benehmen und trotzdem haben sie auch extrem faszinierende Seiten, weil ich hatte manchmal auch das Gefühl, dass dieses Morden in der Action, die ja durchaus auch zu Vikings gehört hat, so ein bisschen automatisch ist. Also gerade so die kleineren Scharmützel, die immer dazwischen kommen, bevor dann diese zwei großen Schlachtensequenzen stattfinden und dann wieder irgendwie jemand mit einem blutüberschmierten Gesicht dastehen muss und das ist Harald.
Ja, das ist etwas, was tatsächlich immer abgehakt werden muss, habe ich das Gefühl. Auch jetzt in Vikings Valhalla wurde das zurückgeholt, weil das anscheinend so ein Aushängeschild ist, dass nach der Schlacht erstmal alle blutbesudelt rumstehen.
Das fand ich ein bisschen seltsam, aber ich muss auch sagen, dass ich die Schlachten oder Scharmützel bei Vikings jetzt immer irgendwie auch nicht so spannend fand. Das war halt so ein Problem. Ich fand es immer eher überflüssig. Mhm. Aber das ist eben auch persönliches Geschmäckle. Ich interessiere mich halt für andere Sachen da. Und da gab es mir bei Vikings irgendwie zu wenig von. Und bei Valhalla war das immer so, ach, jetzt sind sie wieder in der Schlacht und so. Also außer die um London, die fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Wie wäre es denn, wenn wir stattdessen lieber irgendwie in so einen Thronsaal gehen und da führt jemand eine Intrige durch? So, das waren die Momente, wo ich dachte, das ist eine Serie, die mich fesseln kann. Und da ist natürlich so ein bisschen das Grundproblem da, dass die Engländer das viel mehr machen als die anderen, zumindest in der ersten Staffelhälfte. Und deswegen fand ich die Engländer irgendwie cooler als die Wikinger in der Wikinger-Serie. Kannst du das nachvollziehen?
Kann ich total nachvollziehen. Also wenn ich jetzt so zurückblicke auf die Figuren, die bei mir wirklich hängen geblieben sind und die ich interessant fand, sind da sehr, sehr viele Engländer bei und doch recht wenige Wikinger.
Ich glaube, das ist auch so ein Grundproblem für viele Fans vielleicht, dass sie sich darin nicht wiederfinden. Wäre zumindest eine meiner Erklärungen. Andererseits hattest du ja auch schon den Glauben zum Beispiel angesprochen. Und das ist wirklich was ja theoretisch sehr faszinierend ist. Was ich auch, wenn du über Vikings sprichst und den Reiz dieser Serie, was ich auch durchaus nachvollziehen kann, so diese teils auch visionären Elemente, die es ja schon in der ersten Staffel von Vikings gibt. Das ist ja ein großes Geheimnis, was sich da auftürmt. Man weiß nie so richtig, wie man das einordnen soll. Zumindest ging das mir so. Und das ist auch was völlig Fremdes, mit dem ich mich zum Beispiel noch nie wirklich beschäftigt habe. Diese nordgermanische Religion, die da so tief verwurzelt ist. Und wenn man sich Vikings Valhalla auf dem Papier anschaut, ist das ja auch mega faszinierend, dieser Übergang von dieser urigen Religion der Wikinger zum Christentum, die Inner-Wikinger-Konflikte, nenne ich sie mal, und so. Aber so wie das die Serie integriert, insbesondere mit dem Handlungsstrang von Fredes, hatte ich so meine Probleme. Es war wieder so ein Moment, wo ich dachte, ach, ich wäre jetzt lieber in England. Generell wahrscheinlich auch, weil ich nicht gerne in der Natur bin und campe. Ich glaube, dir geht das anders. Das ist vielleicht auch so ein prinzipieller Unterschied zwischen uns und Grund für unsere Vikings-Liebe und Abneigung. Aber wie hast du denn den Umgang mit dieser Religion und diesem Vermischen mit dem Christentum, mit den Konflikten, die daraus entstehen, empfunden? Wie schätzt du ein, hat die Serie das Potenzial rausgeholt, was in dieser ganzen Grundidee eigentlich drin steckt?
Also die Grundidee finde ich auf jeden Fall super spannend und hätte die gern richtig tief ausgelotet gehabt. Aber häufig hatte ich das Gefühl, dass dann Vikings Valhalla nicht ganz damit umzugehen weiß, was sie da rausholen kann. Also wir haben da am Anfang zwar die Wikinger, die aufgepeitscht werden, jetzt nach England zu gehen und sich zu rächen, wo dann schon mal hervortritt, ja, manche wollen mit den anderen Wikingern nicht losgehen, weil die Christen sind und die anderen ja an Odin glauben. Da war schon viel Potenzial drin, aber sobald es sich dann trennt, hatte ich das Gefühl, es wird jetzt einfach so ein bisschen schematisch damit umgegangen. Also wir haben Leif in England, der dann tatsächlich so ein bisschen auch ja eine Art, ich sag mal, religiöse Erweckung hat, als da nach so einer Schlacht ihm ein kleines Mädchen so ein Kreuz in die Hand legt und er dann zumindest in meiner Wahrnehmung anfängt, darüber nachzudenken, dass das Christentum vielleicht nicht so schlecht ist, wie er immer gedacht hat. Und dann haben wir auf der anderen Seite seine Schwester, die in Skandinavien bleibt und nach Uppsala reist, um da die tiefsten Wikinger-religiösen nordischen Wurzeln zu erforschen. An diesem Pilgerort. Und ja, das war dann für mich eher so ein Platzhalter gefühlt. Also sie hatte nicht wirklich was zu tun, deshalb wurde sie nach Uppsala geschickt. Da war der andere Handlungsstrang so viel spannender, dass man ja nicht umhinkommt, das dann irgendwie als negativ wahrzunehmen. Oder mir zumindest ging es so. Wie war es bei dir, Jenny?
Ich habe mich irgendwie gefreut, wohin das führt mit dieser ganzen Uppsala-Reise, und ich war durchaus überrascht, wie vielschichtig dann zum Beispiel mit diesem superbärtigen Berserker umgegangen wird, als dem zentralen Bösewicht, würde ich mal sagen, der ersten Staffel. Das schält sich ja dann so, je länger Fredes da oben ist im Wald, immer mehr heraus, wo das eigentlich hinführt. Also, dass man den großen Konflikt um den englischen Thron und die Herrschaft überhaupt in Skandinavien hat. Und das wird wahrscheinlich noch mehrere Staffeln in Anspruch nehmen. Aber dass quasi im Verlauf der Staffel ein Bösewicht für diese eine Staffel vorgestellt wird. Und das ist im Grunde der Berserker, also dieser fundamentalistische Christ mit seinem mega beeindruckenden Bart. Also, ich konnte mich daran nicht satt sehen. an die, also ich habe mich so gewundert, wie pflegt er das im Wald? Ich meine, die haben ja sowieso nie irgendwie Zelte dabei oder Planen oder Verpflegung. Die laufen ja immer eigentlich sehr, sehr leicht ausgestattet durch den Wald. Aber wie hat er im Flusswasser oder im Bachwasser, im Eiskalten seinen Bart gehegt und gepflegt? Da hätte ich gern mehr von gesehen. Aber davon unabhängig, das fand ich ganz gut gemeistert. Ich fand ihn sehr, sehr einschüchternd. Ich mochte diese ganze Idee seiner Reise nach Uppsala auch als Flashback anzulegen zu dem Trauma seiner Kindheit, das ihn dazu geführt hat, so einen Hass auch auf diese Religion und die Menschen, die sie ausüben, zu entwickeln. Das ist natürlich alles sehr simpel gemacht, ne? Also wie charakterisiert man jemanden im Drehbuch am besten, indem man ihm zusehen lässt, wie da irgendwie jemand niedergemetzelt wird oder so und gut ist. Und also eine Gewalttat in der Kindheit bestimmt alles. So ist es ja nur nicht in der Kindheit, aber so ähnlich ist es ja auch bei Fredes zum Beispiel für ihr Verhalten, warum sie überhaupt da ist, eine Gewalttat. Aber bis es endlich dahin kommt und bis sich dieser Konflikt zwischen ihm und Fredes und so weiter endlich mal so klarer entfaltet, dauert es halt auch. Also da ging es mir ganz ähnlich wie dir.
Ich finde es total interessant, dass du trotzdem diese Spannung in dir dann noch gefunden hast, dass du sagst, der ist für dich eine interessante Figur geworden, weil ich habe dann da irgendwann tatsächlich so halb abgeschaltet innerlich gesagt und nee, die interessieren mich jetzt nicht mehr, was da passiert. Irgendwie hatte ich das Gefühl, Fredes wurde nur noch so als Vehikel eingesetzt, um dann diesen Bösewicht einzuführen und ja, nee.
Was hältst du denn von ihr generell? Ist sie ein würdiger Lagertha-Ersatz?
Leider noch nicht. Also ganz am Ende kommen dann so ein paar Anlagen vor, wo ich denke, das könnte doch was werden, so ein Schildmaid, der man gerne mitfiebert. Aber ich denke, das ist auch viel halt in der Figur angelegt. Allein schon dadurch, dass sie halt als Schwester von Leif eingeführt wird. Ich habe mich schon im Promomaterial, was dazu rausgegeben wurde, zu Vikings Valhalla immer geärgert, wenn dann so die drei Hauptfiguren vorgestellt wurden. Harald, der norwegische Prinz, und Leif, der Grönländer Entdecker, und seine Schwester Fredis. Also nur so ein Anhang zu ihrem Bruder. Und dass sie dann nicht wussten wirklich, was sie mit ihr machen könnten, außer ihr so eine Rachegeschichte anzuhängen, dass sie von einem Christen offenbar missbraucht wurde und da jetzt den umbringen will, was ja dann auch ziemlich schnell passiert am Anfang der Staffel. Und dann war so, was soll sie denn jetzt noch machen? Also verstehst du, was ich meine?
Ja, also das ist auch sowas, was ja eigentlich so nicht mehr zu toppen ist, ne? Also wenn da gleich am Anfang auch so ein großes Trauma da ist und die Rache ist durch und dann ist erstmal der ganze Weg frei für sie eigentlich. Also sobald sie da Rache genommen hat, ist ja eigentlich alles offen. Und da straucheln, glaube ich, die Autoren einfach. Um diesen Weg auszufüllen in irgendeiner Hinsicht. Sie wissen, wo sie am Ende hinbringen wollen, dass sie dann auch Schildmaid ist zum Beispiel und diese Ausbildung bekommt, was ich auch ein bisschen, ich weiß nicht, fand ich irgendwie alles ein bisschen überflüssig. Ich hab nie so richtig verstanden, warum brauchst du überhaupt eine Ausbildung? Kann sie nicht sowieso schon die ganze Zeit Leute killen? Also ich sehe da keinen gewaltigen Unterschied zwischen ihren Skills am Anfang der Serie und am Ende. Außer, dass sie diesen Job bekommt. Also, aber ja, ist halt auch eher so
Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme. Sie hat quasi ihren Bachelor und Master gemacht, um das dann auch vorzeigen zu können, dass sie jetzt offiziell Schildmaid ist und nicht nur Kämpferin aus Grönland, die Eisbären gekillt hat.
Genau, und dann schneiden sie sich natürlich auch selber ins Fleisch, weil der große Bösewicht, der da aufgebaut wird mit seinem prachtvollen Bart, wie gesagt, ich bin Fan, dann eben auch sehr leicht entsorgt wird. Und dadurch verliert sie wieder diese Connection, weil sie hatte ja zu ihm irgendwie in irgendeiner Form wenigstens eine Beziehung, während alle anderen abgehauen sind nach England. Und diese Spannung, diese Rache zwischen den beiden, der eine, also seine Sicht auf sie ist ja manchmal auch sehr mysteriös. Ne? Will er sie eigentlich wirklich töten oder will er da zu einer großen Konfrontation kommen, wo das Schicksal der Menschheit und der Wikinger entschieden wird und der Christen vor allem und der in Anführungszeichen Ungläubigen. Und so, und dann wird er einfach platt gemacht und gut ist. Und damit steht sie dann wieder so taumelnd da. Und dann bleibt nur noch die Love Story mit Harald, von der ich ehrlich gesagt auch nicht ganz überzeugt war, auch wenn die beiden Chemie haben, würde ich sagen, die beiden SchauspielerInnen. Wie stehst du zu Freydis und Harald?
Finde ich auch überhaupt nicht glaubhaft. Also ich glaube auch nicht, dass sie zusammenbleiben. Das war irgendwie gerade in der ersten Folge, wo schon so viel reingequetscht wird. Wir haben eine Sturmüberfahrt, wir haben kämpfende Wikinger mit blutbespritzten Gesichtern und wir haben ein bisschen Sex in Wikinger-Behausungen. Wo ich dachte, ist das jetzt nur, damit die erste Folge ausstellt, was Vikings Valhalla alles kann und was es bieten wird im Verlaufe der nächsten 8 Folgen bzw. Staffeln, die da noch kommen? Schwierig.
Ja, eine Sexszene pro Staffel oder zwei, Max, würde ich sagen. Da waren sie ja schon sehr zahm. Also da bin ich aus Game of Thrones ganz anderes gewohnt. Zumindest aus den frühen Staffeln. Ich weiß nicht, wie das bei Vikings war. Hat Sex da eigentlich eine Rolle gespielt?
Gute Frage. Nicht so, dass es sich mir richtig eingebrannt hätte. Also es gab schon immer wieder Techtelmechtel auf Fällen, aber es ging dann eher so um das danach. Also jetzt sind da zwei Leute verheiratet und was machen die damit? Beziehungsweise mit wem schlafen sie dann als nächstes und was macht das mit der Beziehung? Eher so, ja, kann mich nicht erinnern, dass es besonders inszeniert gewesen wäre.
Ja. Aber ist es doch so kalt da oben? Die müssen sich doch wärmen. Naja. damit sind wir schon bei Freydis, wie ist denn das eigentlich bei Vikings gewesen? Gab es da mehr Frauenfiguren als Lagertha? Ich kann mich da wirklich kaum noch dran erinnern. War das eine Serie, die sich dadurch ausgezeichnet hat, dass es starke Frauenfiguren gibt?
Also es gab eine Handvoll, die dann auch in Erinnerung geblieben sind, aber Lagertha war schon ganz klar die, die sich durchzog und die dann auch so das Aushängeschild wurde. Zumal dann auch viele der Frauenfiguren so nach 2, 3 Staffeln wegstarben und durch neue ersetzt wurden, die auch wieder blond und manchmal gar nicht so viele Schildmeids, eher dann so auch Beraterinnen oder Ehefrauen waren, die dann auch mal herrschen durften. An Aslaug erinnert man sich vielleicht noch, an Ragnars zweite Frau, die aber auch sehr verhasst war. die dann eher so lasziv daherkam, als Nymphe quasi eingeführt und dann Kattegat übernahm. Ja, aber Nela Gerta ist da schon ganz klar die in Erinnerung bleibt.
Hast du, abgesehen von Freydis, noch irgendeine andere Frauenfigur in Valhalla, also in der Serie Vikings Valhalla, gesehen, die das Potenzial dazu besitzt, so eine Rolle für diese Serie einzunehmen oder die vielleicht auch einfach nur faszinierend ist durch den ganzen Handlungsstrang, den sie hat?
Also bei Jarl Hakan, der Wikinger-Herrscherin in Kattegat, kann ich das leider nicht sagen.
Oh je.
Kann ich das nicht sagen, weil sie ja total sinnlos eigentlich ist in der Serie und dann am Ende auch einfach entsorgt wird. So muss man
da leider. War ich auch sowas von enttäuscht. Also ich wusste, dass es passiert, weil sie so eine Mentorfigur ist und das passiert dann halt immer in solchen Serien. Aber so eine Ausstrahlung, wie die Schauspielerin auch mitbringt. Und ich habe mich auf jede Szene, in der sie ist, gefreut, obwohl sie wenig zu tun hatte. Und dann, ja, passiert das.
Dann passiert das
Unabwendbare.
Aber dafür haben wir dann halt auf Seite der Engländer die Emma aus der Normandie von Laura Berlin, der deutschen Schauspielerin, gespielt. Und die fand ich tatsächlich sehr spannend, wie die sich so als Frau in dieser Machtwelt da etabliert, die da diesen alten König geheiratet hat und der hat noch einen Sohn. Und wie passt sie jetzt da rein in dieses Herrschaftsbild und dass sie sich dann da durchaus auch mit dem Knut einlässt und dann aber auch ihre Schwierigkeiten hat, ihre Intelligenz, die sie ja besitzt, auch in der Planung durchzudrücken. Also die finde ich eine sehr spannende Figur und bin gespannt, was sie damit noch machen werden.
Ja, das war bei mir ganz ähnlich. Also Freydis fand ich im Prinzip interessant, aber da haben sie storytechnisch nicht viel draus gemacht. Und Emma war so jemand, da konnte ich am Anfang gar nicht so richtig einschätzen, welche Rolle sie in der Serie spielen wird. Da habe ich den Wikipedia-Eintrag durchgelesen, der hat mir auch nicht so richtig geholfen. Aber ihre frühen strategischen und taktischen Entscheidungen, ihr Einfluss auf die Kriegsführung, das war für mich schon recht unerwartet, dass das so klar und präzise in dieser Welt voller Männer, wo man die Frauen ja schon eher mit der Lupe suchen muss, zumindest in Valhalla in der Serie, das war für mich schon überraschend, dass sie so eine Rolle spielt. Und das hat mich ehrlich gesagt auch schon sehr gefreut, weil das eben dann auch zu diesem Punkt von oder zu diesem Aspekt von Vikings Valhalla führt, der sich wahrscheinlich auch von der Originalserie stärker unterscheidet oder was auch der Grund ist, warum ich die Serie trotz aller Kritikpunkte mochte und sehr schnell weggebinged habe. Und zwar diese Hofintrigen, die Vorbereitungen auf Schlachten, die Taktik, die Heiratspolitik, die überraschenden ehemaligen Walking Dead Stars, die dann plötzlich auftauchen. In Form von Pollyanna McIntosh als Knuts erste Ehefrau, die dann einfach da ist. Und das fand ich alles höchst faszinierend. Und natürlich nicht zu vergessen, eine Figur wie den Godwin, der da so der nette Littlefinger ist, würde ich mal sagen.
Ganz klar, der Peter Baelish von Vikings Valhalla.
Was hältst du von diesem ganzen Intrigenspiel? Ist das überhaupt noch Vikings für dich?
Also es passt auf jeden Fall für mich rein, aber ich habe zwischendurch auch überlegt, dass, wenn ich mich so selbst betrachtet habe, ich interessiere mich gerade mehr für die britischen Hofintrigen als für die Wikinger, was die so machen, dann ist das vielleicht ja eine zwiespältige Entscheidung, das so prominent zu machen in Vikings Valhalla. Aber ganz klar habe ich mich auch am meisten für interessiert und am meisten mitgefiebert, wer jetzt als nächstes wen betrügt und beim Ausreiten irgendeine Falle stellt und so. Also, huh.
Gab's sowas denn in der Originalserie irgendwann?
Wir haben durchaus auch Szenen am englischen Hof gehabt in Vikings. Da gab's vor allem einen König, der sich so ein bisschen mit Ragnar angelegt hat und dann auch den Hof für mich interessant gemacht hat. Aber ich würde sagen, wir blieben da schon mehr auf Seite der Wikinger noch verhaftet. Ja.
Ja, ich habe mich immer gefreut, wenn die in England waren, auch weil sie da ein Dach über dem Kopf hatten und nicht im Wald campen mussten. Hm. So aus persönlicher Neigung von mir. Nein, aber im Ernst, also der ganze englische Handlungsstrang hat halt auch den Vorteil, dass die ganzen mächtigen Wikinger, also Knut und Olaf und Harald, dann eben auch dahin kommen. Da sammelt sich alles und Fredis wird allein im Wald zurückgelassen. Hm. Und was hältst du denn von diesem Wikinger-Trio und diesem ganzen Machtkampf, der sich da ja anbahnt, auch für die kommenden Staffeln, also zwischen auch Olaf und Knut und Harald, der dann die Flucht antreten muss. Wie hast du das wahrgenommen? Fandest du das spannend?
Ich fand's in Anlagen spannend, weil ich tatsächlich, wenn man jetzt noch nicht allzu viel nachgelesen hat, noch nicht weiß, wo das hingehen wird. Weil am Anfang ist es klar, okay, Harald ist die dritte Hauptfigur neben Leif und Fredis. Also wird er wahrscheinlich seine Geschichte erzählt, wie er zum König von Norwegen wird. Aber dass dann diesem Aufstieg schon gleich so zur Mitte der Staffel erstmal ein Riegel vorgeschoben wird, dass einerseits gesagt wird, du kannst deine Rache nicht üben, also ihm so ein bisschen Dämpfer verpasst wird von Knut. Aber so in Aussicht gestellt wird, irgendwann kannst du mal König von Norwegen werden. Aber ja, wenn man jetzt weiß, dass Olaf durchaus lange Herrscher war, so in norwegischen und skandinavischen Regionen, dann stellt sich ja doch die Frage, wo geht das hin in der Reise? Also ist das wirklich das, was wir erwarten, oder erwartet uns dann noch was ganz anderes? Und das finde ich spannend.
Ja. Ja, ich denke auch, theoretisch ist da ganz viel möglich durch diese Idee auch, die hinter dem Knut und seiner Idee von diesem Nordseereich steckt. Irgendwie diese Riesenprobleme und diese riesen religiösen Konflikte unter den Wikingern dadurch zu lösen, dass man die alle irgendwie unter einem Ziel eint. Aber das ist halt schwer, das irgendwie von Dauer dann aufrechtzuerhalten. Ne? Es ist leicht dann zu sagen, wir ziehen zusammen in den Kampf. Da hat ja Harald auch eine große Kampfesrede, die alle motiviert. Aber was ist, wenn man dann gewonnen hat? Was ist, wenn man dann auf dem englischen Thron sitzt und den potenziellen Konkurrenten bei einem Pferdeunfall entsorgt, worüber ich mich sehr gefreut habe.
Ja, ja.
Den Jungen fand ich dann irgendwann schon sehr nervig. Der war irgendwie Joffrey ohne den Gore oder wirklich das Extreme dieser frühen Game of Thrones Staffeln, wo Joffrey Baratheon eine Rolle gespielt hat. Und diese Frage kann ich mir auf dem Papier vorstellen, würde eine super interessante Serie machen. Wie hält man eigentlich so unterschiedliche Völker und Religionen in einem großen Reich beisammen, wenn schon so die engsten Vertrauten, also sowas, so eine Figur wie der Olaf zum Beispiel, nach eigener Macht streben, wenn der Harald mit dem Olaf in einen Konkurrenzkampf gerät, ganz zu schweigen von diesen ganzen Grafschaften in England, die alle ihr eigenes Ding natürlich auch machen wollen, die alle Macht erhalten wollen und da irgendwie von einem Fremdherrscher besetzt werden. Würde dich das reizen, da die Serie weiterzuschauen? Weil das ist ja dann schon recht weit weg von dem Vikings-Kern.
Also In Zügen ja, weil irgendwie muss ja die Handlung sich auch entfalten und es ist schon spannend, dass man die in einen Topf stecken kann für einen Kampf und sobald sie über den See oder übers Meer segeln und dann auf die Frau von des eigentlichen Herrschers treffen und sich mit der verbinden, geht es in eine andere Richtung, so Kurzzeitgedächtnis der Macht schlechthin. Aber ich glaube, wenn das jetzt zu viel sich auf diese politischen Ränke bezieht, dann muss man halt auch aufpassen, dass dann diese persönlichen Erzählungen der Wikinger-Geschichten nicht zu kurz kommen. Da habe ich ein bisschen Angst, dass sich das zu sehr in diesen politischen Machenschaften verlieren könnte in Zukunft. Da müssen wir mal gucken.
Hast du denn das Gefühl, es ist in Staffel 1 genügend, so Basis oder sowas geschaffen worden, um wirklich in die Persönlichkeiten und ihre Geschichten abzutauchen, weil durch die Intrigen muss ich natürlich oft an Game of Thrones denken, eine meiner Lieblingsserien, und da muss ich schon sagen, wirkt die Charakterzeichnung schon wesentlich oberflächlicher.
Ja, da triffst du den Nagel auf jeden Fall auf den Kopf. Also wir haben zwar auch diese Intrigenanlagen, was die Serie durchaus spannend macht, aber dadurch werden die Figuren dann erstmal, habe ich das Gefühl, nur oberflächlich eingeführt. Also ich habe jetzt weder zu Leif noch zu Fredes, zu Harald ein bisschen Zugang gefunden und weiß nicht, ob die nächsten Staffeln das jetzt noch weiter ausbauen können. Im Interview mit Leo Suter, den ich jetzt vor 2 oder 3 Wochen hatte im Interview, der meinte, dass die nächste Staffel auf jeden Fall da noch ein bisschen Origin-Stories, also so Hintergrundbeleuchtung vornehmen wird. Deshalb habe ich schon Hoffnung, dass mir die noch näher kommen. Aber die erste Staffel hat das noch nicht überzeugend für mich abgeliefert.
Ja, da frage ich mich auch manchmal, ob dann der Showrunner vielleicht zu wenig TV-Erfahrung hat. Ich weiß nicht. Mm-hmm. Ich meine, Stirb langsam ist auch ein recht komplexer Film dafür, dass da einfach jemand in einem Hemd rumläuft und Leute abknallt.
Ich hab mich auch gefragt, ob sie einfach in Staffel 1 schon zu viel wollten, weil wir haben ja auch diese Zweiteilung, erst den England-Feldzug und dann geht's ja nochmal zurück nach Norwegen oder Skandinavien, um dann noch den Wikinger-Konflikt mal auszutragen. Und vielleicht wäre es besser gewesen, sich nur auf diese England-Rache zu beschränken und dafür sich ein bisschen mehr Zeit für die Figuren zu nehmen, die da rumlaufen.
Ja, ich glaube, das wäre nicht schlecht gewesen, weil eins meiner Probleme beim Schauen war, dass ich diese Schlacht um London.
Die war schon so ein Höhepunkt, fand. Ne? Ja, ja,
ja.
Und dann ging es noch weiter.
Ist ein bisschen früh für das Staffelfinale. Also ich fand die extrem spannend. Ich mochte, dass es nicht nur darauf hinausläuft, dass sich Leute kloppen, sondern dass da so ein sichtbarer, schlauer Plan ausgeführt wird und man auch spannungsmäßig einfach immer mehr so aufgezogen wird, bis es dann wirklich freigelassen wird. So, also bis die Brücke dann zum Beispiel einstürzt teilweise. Also das wird so richtig, also habe ich gemerkt, wie es bei mir alles zusammenzieht, weil ich denke, es wird immer enger sozusagen. Es wird, schafft er das rechtzeitig, das wegzusägen und so weiter. Das ist alles sehr simpel gemacht. Da braucht man kein großes Schlachtengemälde, um da Spannung in diese Schlacht reinzukriegen. Und das ist dann irgendwie in der Mitte der Staffel und dann geht's weiter. Und wenn man bedenkt, was für ein wirklich großer Schritt das ist, dass Knut König von England wird, ist es ja auch eher so dann recht nebenbei, ne? Es passiert halt und dann geht es so ein bisschen darum, wie er à la Robert De Niro in Brian De Palmas Die Unbestechlichen um seinen Tisch mit seinen Untergebenen herumgeht und die einschüchtern und einem dann nicht mit einem Baseballschläger den Schädel einschlägt, sondern köpft direkt den Grafen oder was von Mercia. Und das ist ja, habe ich mich auch drüber gefreut. Das war auch irgendwie so ein bisschen frühes Game of Thrones-Feeling, was da aufkam. Aber es wird halt gar nicht so richtig klar, was das eigentlich bedeutet, dass da ein Wikinger auf dem Thron von England sitzt.
Und vor allem zum allerersten Mal, also dass da wirklich die Eroberung stattgefunden hat. Wobei ich geschichtlich auch gelesen habe, dass eigentlich sein Vater, Sven, der erste skandinavische England-Herrscher war. Aber gut, da haben sie sich auch ein bisschen Freiheiten rausgenommen.
Ja, ich meine, das ist ja, würde ich sagen, so oder so ein großer Schritt, ne, dass das einfach passiert und das Wetter auch als Höhepunkt der Staffel funktionieren können. Andererseits bin ich keine Drehbuchautorin. Das weiß ich schon. Aber ja, da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und dann geht es wieder nach Kattegat. Spielt das, ist das eigentlich so, wenn man das als Vikings-Fan guckt, irgendwie ein großes Ding, dass da in Kattegat irgendwie eine Schlacht stattfindet, weil ich kann irgendwie den Reiz von Kattegat nicht so richtig nachvollziehen, weder in Sachen Immobilien noch Wohnqualität noch storytechnisch. Aber in Vikings ist das ja ein sehr wichtiger Ort.
So ein wunderschöner norwegischer Fjord. Gefällt dir denn nicht die Lage? Nee, aber Spaß beiseite, das ist ein total wichtiger Ort aus Vikings. Das ist eigentlich das Wikingerzentrum, wo sie immer wieder hin zurückkehren und was irgendwie auch so ein Herrschersitz ist. Also wer da herrscht, der hat quasi die Wikingermacht an sich gerissen. Und deshalb ist es auch interessant, diese Stadt wiederzusehen, weil sie in Vikings ganz klein mit so ein paar Hüttenansammlungen in Staffel 1 angefangen hat und dann immer größer wurde. Und jetzt haben wir ja diese weit, weit ausgebreitete Stadt mit Verteidigungsanlagen und allem drum und dran. Insofern, das ist auf jeden Fall ein Kopfnicken in Richtung Vikings, dass diese ja fiktive Stadt da jetzt wieder zurückkommt und wieder so ein Zentrum bilden darf.
Da wurde ja auch ständig erwähnt, dass sie da in der Halle von Ragnar sind. Wie hast du denn diese Callbacks zu Vikings empfunden? Wirkte das aufgezwungen?
Teilweise ja. Also manchmal war es einfach nur so ein bisschen Name-Dropping. Also ob nur Ragnar in der Ansprache erwähnt wird, dass sie irgendwie alle von Ragnar abstammen, die Wikinger, da weil er so eine Lichtgestalt war. Oder Ivar und Björn dann mal erwähnt werden. Oder sogar die Russ werden sogar, glaube ich, mal genamedroppt. Das war schon so ein bisschen, ja, wir wissen, dass ihr eine Fortsetzungsserie zu Vikings irgendwie indirekt seid. Aber ja, dann kam dann entweder nicht genug oder hätten sie es ganz weglassen können, beziehungsweise beim anderen Figuren ist es schon wieder spannend, wenn es dann wirklich konkret wird. Also zum Beispiel der Harald ist ja der Nachkomme von Harald Schönhaar, Feinherr, wie er im Englischen heißt, der von Peter Frentzen gespielt wurde. Und der war auch eine spannende Figur in Vikings, die sich wirklich länger da ausgetobt hat und auch König war. Und da hat man dann irgendwie schon, habe ich zumindest eher so eine Verbindung gefunden, wo ich dachte, ja, die vorige Figur kenne ich und das ist jetzt sein Nachfahrer, das ist interessant. Und wenn da noch so Easter Eggs eingebracht werden, wie dass der zum Beispiel das Armband von dem Harald Schönhaar aus Vikings trägt, um da so ja eine Referenz zu bringen, das finde ich dann schon wieder nett. Aber wenn es nur einfach so ein bisschen mal kurze Erwähnung ist, dann ja, dann kann ich damit nicht so umgehen.
Aber wenn du dir den Harald jetzt zum Beispiel anschaust, siehst du da auch charakterlich irgendwelche Vergleiche zu dem Original? Weil ich frage mich die ganze Zeit, wenn das Team schon größtenteils ein anderes ist hinter der Serie, es in einer anderen Zeit spielt, ob da diese Verbindungen wirklich durchdacht eingeflochten werden. Oder ob das einfach so Fanservice ist.
Also ein bisschen durchdacht ist es schon, weil Harald auch König war, großer König von Norwegen oder ganz Skandinavien, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall der sich dann auch gegen Ragnars Söhne durchgesetzt hat, interessanterweise. Und dass er jetzt sozusagen diese gleiche Streben durchmacht, dass er da auch hin will, wo sein Urahn mal geherrscht hat, das finde ich dann schon, dass es mich packt im Sinne von, dass da eine Parallele ist, die ich nachvollziehen kann. Ja, optisch weiß ich nicht, ob sie sich so ähneln. Die Frisuren haben sich schon sehr verändert seitdem. Also ich habe häufig das Gefühl, jetzt bei den Haarpracht, die Wikinger jetzt so tragen, die könntest du auch heutzutage auf der Straße sehen, so ein paar Hipster mit Männbann oder so. Aber der Harald Schönhaar, sein Vorfahr, der hatte dann, weiß ich nicht, eher so noch Tätowierungen am Kopf und oben das Haar. Also worauf ich hinaus will, diese Details, da hat sich halt auch viel verändert. Und das muss man wahrscheinlich sehen, aber ja, ist vielleicht nicht zum Besseren.
Würdest du das auf die Christianisierung zurückführen?
Ja, definitiv. Also gerade so bei den Kostümen auch, dass man da jetzt ganz viel Kettenhemden sieht und ganz weniger Felle und so. Das ist einfach eine klare Kostüm-Design-Entscheidung, dass wir sagen, wir sind jetzt weiter im Wikinger-Zeitalter vorangekommen und müssen dann auch den Look verändern. Aber dadurch ja, geht halt dieses Barbarische verloren, von dem ich vorhin sprach. Ja. Ist alles zahmer.
Eine Figur, die in meiner kurzen Vikings-Phase Eindruck auf mich hinterlassen hat, war Floki. Schon allein, weil ich dachte, ach, es gibt noch einen Skarsgård in der Welt. Ach, das freut mich aber. Je mehr, desto besser. Gibt es eigentlich so eine äquivalente Figur hier in Valhalla? Weil ich habe Loki schon als sehr unvorhersehbare Figur teilweise irgendwie in Erinnerung. Der war doch schon irgendwie ein bisschen abgedreht.
Ja, und das hat's ihn auch so toll gemacht. Und das haben wir jetzt nicht mehr wirklich, habe ich das Gefühl. Also ich würde sogar noch sowas wie Ivar oder so, Ivar reinschmeißen und sagen, der war auch interessant, aber es fehlen so ein bisschen die Figuren mit Alleinstellungsmerkmalen, die sich halt entweder durch ihre verrückteren Verhaltensweisen oder auch durch ihre körperlichen Einschränkungen, die sie überwinden oder so, auszeichnen. Und fällt dir in Vikings Valhalla jemand ein, der sich irgendwie durch Abgedrehtheit oder so auszeichnet? Mir nicht.
Nee, also die einzige abgedrehte Figur, mit der ich nicht so richtig was anfangen kann, war der Seher. Nein, schon wegen des Äußeren, aber der ist auch aus dem Original.
Genau, ne? Das ist die einzige Figur, die mir so aufgefallen ist, die wirklich zurückgeholt wurde aus Vikings. Ja, mit so einem Kniff, wenn man es so nennen wollte, dieser Vision von Fredes. Kann man machen, muss man aber nicht. War ein bisschen erzwungen für mich, warum der jetzt derjenige sein muss, der irgendwelche Prophezeiungen wieder macht. Klar, ist eine Rückbindung, aber was hat er im Prinzip bewirkt in Vikings Valhalla? Nicht viel, oder?
Ja, nee. man muss schon sagen, dass eine der großen Aufgaben dieser Serie ist, dass sie irgendwie ein Eigenleben entwickelt. Mhm. So. Sie steht einerseits im Schatten dieser sehr erfolgreichen Originalserie, die 6 Staffeln hatte und den Star aus Warcraft. Und andererseits.
Aber Warcraft hat er danach gemacht, möchte ich mal einschmeißen.
Ja, ja, ich möchte es nur Warcraft erwähnen, weil der Film sonst nie wieder in einem Podcast kommt. andererseits natürlich, wenn man das Genre sich anschaut, ist da mittlerweile ja auch recht viel Konkurrenz da. Und da muss ich ja nicht mehr sowas wie Game of Thrones nennen, was natürlich nicht historisch in irgendeiner Form korrekt ist. Ist ja eine Fantasy-Serie. Aber zum Beispiel auch The Last Kingdom oder so. Und natürlich die Dutzenden anderen historischen Serien, die irgendwie so im Mittelalter zum Beispiel spielen. Und das ist natürlich alles irgendwie so diese Riesenmauer, die man erstmal so als Kreativer erklimmen und überwinden muss, um dann sein eigenes Ding draus zu machen. Und deswegen kam mir gerade die Frage in den Kopf, hat die Serie eine Figur, die es in keiner anderen Serie geben könnte? Weil Floki zum Beispiel, so wenig ich mich mit Vikings auskenne, ist so eine Figur. Mhm. Die ist Vikings originär, die kann so wie sie ist eigentlich nur da existieren. Und gibt's sowas bei Valhalla? Also zum Beispiel bei Game of Thrones könnte man sagen, eine Figur wie Tyrion oder vielleicht auch Daenerys oder so, die sind eigentlich schon genuin Game of Thrones Figuren. Hm. Und hier sehe ich irgendwie bei Valhalla, obwohl es mir sehr Spaß gemacht hat, einfach nur eine lange Liste von intriganten Männern und Frauen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich auch sehr häufig dabei erwischt, dass ich Parallelen viel zu Game of Thrones auch gezogen habe, weil ich dachte, oh ja, das hier ist der Kleinfinger und der hier ist der Charles Dance Charakter Tywin und hier haben wir noch so jemanden mit Joffrey-Anlagen. Also ja, du hast recht, so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es sind tatsächlich viele Figuren, die auch woanders einfach auftreten könnten und man würde es wahrscheinlich nicht als besonders bemerken, dass die da ausgetauscht wurden oder hergeholt wurden. Ne?
Ich glaube, das ist sowas, was die Serie für mich schon so in die Nähe von The Last Kingdom rückt, weil das ist auch so eine Serie, wo die Grundidee und bestimmte Entwicklungen ich auf jeden Fall spannend finde. Deswegen habe ich es auch dann durchgeschaut. Ist ja auch mittlerweile eine Netflix-Serie, eigentlich ganz ähnlich. Auch das Setting ist ähnlich, vergleichbar zu Valhalla, weil es halt auch viel in England einfach spielt. Aber wenn ich so jetzt irgendjemanden spontan so meinen absoluten Liebling in Last Kingdom nennen würde, dann habe ich schon alles wieder vergessen, keine Ahnung. Und bei Valhalla habe ich auf jeden Fall Sympathien zu bestimmten Figuren, aber da ist jetzt niemand dabei, wo ich ein leidenschaftliches Lobeshymne schreiben würde, so wie ich Tyrion zum Beispiel einfach großartig finde und Jaime und so. Das sind so Figuren, die brennen sich einfach ein. Und man ist dann auch richtig enttäuscht, wenn sie gegen die Wand gefahren werden, was ja hin und wieder bei Game of Thrones auch der Fall war. Deswegen, vielleicht um das nochmal so den Blick auf die Figuren zusammenzufassen, was wären deine Top 5 an Vikings Valhalla-Figuren?
Lass mich kurz überlegen. Ich gehe mal durch. Also ich glaube, an erster Stelle steht tatsächlich Godwin, einfach weil er so unberechenbar ist, dass ich immer diese Haken nicht erwartet habe, die er so geschlagen hat, wen er, hinter wen er sich stellt oder ob er nur für seine eigenen Interessen einsteht. Also schon der Littlefinger von Vikings Valhalla. Und ich hatte vorher auch nicht vorher gelesen, wie die historischen Figuren so enden, und deshalb war ich auch völlig überrascht, als er dann Prinz Edmund oder König Edmund war er da schon, einfach mal so hinterm Busch gekillt hat. Eine Figur, die mich überrascht hat, dass sie mir sehr, sehr gut gefallen hat und die eigentlich nur sehr kurz auftritt, ist Swain Forkbeard oder Sven Gabelbart. Der kommt, ich weiß gar nicht, in der vorletzten oder vorvorletzten Folge zum ersten Mal vor. Das ist der König, der Vater von König Knut. Der wird da so nach England beordert, um mal kurz Statthalter quasi zu agieren. Und da hatte ich so einen Boah-Moment, wo ich dachte, ja, jetzt haben wir hier wieder so einen richtig unberechenbaren Wikinger, wo man vorsichtig sein muss, wenn man sich da anlegt. Und da hatte ich dann diese Tywin Lannister-Vibes auch, so ein gerissener, rücksichtsloser Gegner, der so für mich so das Vikings-Gefühl zurückgebracht hat. Ansonsten noch, Emma, hatten wir schon drüber gesprochen, aus der Normandie, die ihren eigenen Willen hat und da durchaus Potenzial hat. Vom Haupttrio fand ich Harald am spannendsten, weil er so Anlagen hat mit Rache und Ambitionen, die er gegeneinander abwägen muss. Und mal gucken, was du dazu sagst. An Platz 5 habe ich bei mir Prinz Edmund gesetzt.
Was?
Ich weiß nicht warum, ich fand den super spannend als Figur, weil ich am Anfang diesen Joffrey-Vergleich hatte, aber nicht weiß, ob er wirklich in diese Richtung des verwöhnten Tyrannen ausschlagen wird oder ob er sich halt noch zu einem ordentlichen Herrscher ausbauen lässt. Und weil er bei mir halt so auf Messers Schneide balancierte zwischen, er könnte ein guter Herrscher werden oder er ist total ungeeignet, aber hat mir echt Spaß gemacht, ihn zu verfolgen, so als jungen, aufstrebenden König, ob der schlechte oder total dämliche oder vielleicht auch gute Entscheidungen trifft. Das sind meine Top 5 und vielleicht erzählst du mal, was deine sind.
Also Edmund ist nicht dabei, weil ich fand es auch interessant, wie mit ihm umgegangen wurde, weil ich hatte auch, sobald ich ihn gesehen hatte, einen Eindruck von ihm und dann ging es wieder in eine andere Richtung und dann ging es wieder irgendwie zurück. Und am Ende hatte ich Mitleid mit ihm, das muss ich schon sagen, aber das wirkte auch manchmal etwas unmotiviert, so in welche Richtung er jetzt ausschlägt. So von ausgehend von ihm selbst. Das war manchmal so ein bisschen, als hätten es die AutorInnen halt gerade gewollt. So. Aber ja, es ist halt auch eine undankbare Rolle, weil er umgeben ist von Männern mit viel schöneren Frisuren, zumindest teilweise vor allem den Knut, der auf jeden Fall in meiner Top 5 wäre, den ich einfach mag, weil als ich den zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich jetzt, was ist das jetzt wieder für ein Brachialo? Und dann entwickelt er sich in eine andere Richtung. Das hat mir auf jeden Fall gefallen. Das ist so jemand, wegen dem würde ich auch weiterschauen. Und der hat eine der besten Frisuren, würde ich sagen. So, es ist so einer der wenigen von den Wikingern, wo man denkt, der hat so nachgedacht, was er mit seinen Haaren macht. Und ich glaube, das liegt daran, dass er ja auch immer noch diese in Anführungszeichen Heiden unter seiner Herrschaft vereinen muss, deswegen hat er über seine Haare nachgedacht.
Ob das er beide Beine bedient, okay. Ich soll dich übrigens von Andrea fragen, wer die beste Vikings-Verhaller-Frisur hat. Das musst du jetzt bestimmen als Schiedsrichterin, Jenny.
Oh je, die sind alle so durchschnittlich. Hat Andrea denn gesagt, was ihre beste Frisur ist in der Serie?
Hat sie nicht verraten, nee, tut mir leid.
Das ist unfair. Ich würde sagen, also ich mochte schon diesen Undercut oder wie man das nennen will von Knut. Das hat mich schon beeindruckt. Bei Live weiß ich nicht mal, ob man das überhaupt Frisur nennen kann. Ebenso Fredes, aber in Grönland ist wahrscheinlich so die Frisurenmode noch nicht so weit, nehme ich mal an.
Ja.
Und der Harald, der hat am Anfang, hat er sich schon ein bisschen Mühe gegeben, finde ich, so Frisurentechnik. Und dann lässt er aber nach. Und der Olaf wüsste ich gar nicht, ob er überhaupt eine Frisur hat. Also ich weiß, dass er Haare hat. Aber
Aber okay, ja, wir schweifen hier mit Frisuren ab. Wir wollten eigentlich zu Lieblingsfiguren reden. Übrigens noch Fun Fact, ich bin tatsächlich nach Vikings Valhalla noch viel beeindruckter von dem Knut-Darsteller gewesen, von Bradley Freegard. Weil ich habe ja alle 8 Hauptdarsteller interviewt. Und ich kannte halt diesen Knut als König, so einen bulligen, großen Mann, der grimmig guckt und tief spricht. Und dann hatte ich da beim Zoom-Interview so einen ganz, ganz sanftmütig redenden Waliser vor mir. Und ich dachte, okay, du bist überhaupt nicht wie deine Figur. Und dann war ich wieder beeindruckt, dass da anscheinend viel Schauspieltalent drinsteckt, wenn er da einfach so sich komplett umkehren kann.
Das war doch einer der Ozark-Fans, oder?
Das war einer der Ozark-Fans, genau. Der hat mit Johannes Hokur Johannessen, also der den Olaf spielt, in meinem Interview darüber geredet, dass sie beide Ozark gucken und es nicht fassen können, dass die Staffel geteilt wurde und immer noch nicht Schluss ist und sie wollen wissen, wie es ausgeht.
Ja, also ich habe das Interview gelesen. Ihr könnt das auch bei Movieplot lesen und ich hatte sehr viel Spaß. Weil ich konnte mir richtig vorstellen, ich meine, es war ja ein schriftliches Interview, was wir veröffentlicht haben, aber ich konnte mir richtig gut vorstellen, wie die beiden da irgendwie in einem Raum sitzen oder vielleicht war es auch alles getrennt per Zoom, aber wie die beiden irgendwie zusammen da stundenlang über Ozark reden und irgendwie auch sehr viel Spaß haben. Deswegen, Zwischenfrage, bevor ich meine Top 5 vervollständige, ja. Welche waren deine liebsten Interviewpartner? Oder anders gesagt, um niemanden hier in Verruf zu bringen, welche Interviews haben dir am meisten Spaß gemacht?
Also schon das mit dem Knut und dem Olaf-Darsteller, die waren einfach so gut aufgelegt, dass es einfach nur Spaß gemacht hat und die 10 Minuten viel zu schnell durch waren. Ich fand auch David Oakes, der den Godwin spielt, sehr, sehr spannend. Der hatte so ein Schalk im Nacken beim Interview. Das hat auch Spaß gemacht. Und die Frauen, also ich habe die Freydis und die Jarl Harkon-Darstellerin interviewt, die fand ich auch sehr sympathisch. Da habe ich dann erstmal gemerkt, die hätten wahrscheinlich noch mehr aus ihren Rollen rausholen können, wenn man da denen mehr zu tun gegeben hätte.
Wo du jetzt schon den Godwin erwähnst, der ist auf jeden Fall auch in meiner Top 5. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, wie viele ich überhaupt schon genannt habe, ich glaube 2, irgendwo auf Platz 3 oder auf Platz 2, denn da habe ich mich auch mal gefreut, vor allem, weil ich unsicher war, wie weit sie mit ihm gehen werden. Ist das jetzt jemand, auf den man gar nicht vertrauen kann? Ist das jetzt jemand, der doch irgendwo tief in seinem Inneren Ideale hat? Ist für den Chaos eine Leader, was hier ja im Grunde passiert? Durch den Einfall der Wikinger, also so wie Littlefinger die Welt betrachtet, oder ist er eher ein Wahres? Da habe ich mich bis zum Ende gefragt, was da eigentlich wirklich hinter seinen Ambitionen steckt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ansonsten würde ich sagen, Lieblingsfiguren. Ja, ich meine, der Olaf ist schon cool, ne? Also ich mag den Schauspieler, das ist so jemand, der ständig in irgendwelchen Netflix-Produktionen auftaucht. Die Olaf-Figur an sich finde ich eigentlich gar nicht so faszinierend. Und ich fand es irgendwie ein bisschen schade, wie mit ihr am Ende umgegangen wird. Das war irgendwie so jämmerlich, aber andererseits macht es ihn vielleicht auch wieder aus. Mhm. Aber das ist so ein Schauspieler, so ein Dead-Guy-Schauspieler. Ne? Den siehst du irgendwo und er bleibt dir in Erinnerung, obwohl du vielleicht nie wissen wirst, wie er wirklich heißt, wo du dich immer freust, dass er da ist, weil er die Szenerie einfach belebt. Mhm. Und so einer ist der Olaf, also der Johannes Haukur Johannesson. Und mein Platz 1 ist Emma, muss ich sagen. Mhm. Von Laura Berlin gespielt. Berlin, wie auch immer.
Berlin wahrscheinlich, Emma, wenn sie Deutsche ist, ja.
Ja. Emma hat mir sehr viel Freude bereitet. Auch wenn ich es dann wieder schade fand, dass sie irgendwie in der Mitte dann, ich weiß nicht, so stark auf einmal von Knut getrennt war. Und dann kam diese ganze andere Geschichte mit der ersten Ehefrau. Das hat zwar den Vorteil gehabt, dass der Gabelbart vorbeikam, den ich auch sehr mochte, den du ja schon erwähnt hattest, aber irgendwie hätte ich gern gesehen, wie sie überhaupt mit diesem Knut umgeht, weil das ging ja auch alles sehr schnell, ne? Es musste alles so wie auf dem Schachbrett zurechtgerückt werden, damit dann im Finale so ein Zug gemacht werden kann und schon alles bereitsteht für die nächste Staffel. Und dann hatten sie, glaube ich, nicht so viel Zeit, weil sie so ganz viel, wie du ja auch schon gesagt hattest, erzählen mussten in dieser ersten Staffel.
Ja. Und die Königin wurde dann auch erstaunlich spät eingeführt. Ich meine, wusste man vorher überhaupt schon, dass der eine Gattin hat in Skandinavien?
Ich wusste das natürlich
durch deine Recherche. Na gut, aber ich kann sie auch immer noch nicht aussprechen. Dieser Name, ich schaue den nur an und denke, Aelskifu.
Ja, das hat mich schon sehr stark an Last Kingdom erinnert, wo auch alle Namen mit diesem wie auch immer.
Ja, in England gibt es ja auch so viele, Ethelred und wer da noch so alles rumläuft, aber bei den Wikingern, ja gut, die stammt ja auch von da, aber ich kann es noch nicht, aber das wird uns sicherlich die nächste Staffel noch beibringen. Ich denke wirklich, dass sie noch eine große Figur werden wird und da hat dann Andrea mir auch geschrieben, dass das eine ihrer Lieblingsfiguren ist, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass sie von Pollyanna McIntosh gespielt wird, der Walking Dead Darstellerin.
Wen hatte die nochmal in Walking Dead gespielt?
Diese Frau vom Müllplatz, nenne ich es mal, wenn dir das was sagt.
Hieß die Jadis?
Ja, ganz sein? Genau.
Okay, gut, dann habe ich es mir richtig gemerkt. Weil so weit habe ich, glaube ich, nicht geschaut bei The Walking Dead. Ja, da dachte ich auch so, es ist eine Figur, die viel Potenzial mitbringt für spätere Staffeln, aber dann irgendwie durch den Plot sehr schnell wieder zur Seite gerückt werden wird. Man hofft dann, es wird mehr aus ihr gemacht, was so mein Eindruck ist bei viel, was in Vikings Valhalla passiert. Mhm. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Das ist, glaube ich, auch so der Unterschied zu Game of Thrones, weil die Serie muss ich einfach nochmal anbringen, weil daran hat es mich schon viel mehr erinnert als an Vikings. Dass in Game of Thrones natürlich auch viel vorbereitet wird. Also am Ende hat Dany halt ihre Drachen zum Beispiel. Am Ende sind die Starks, also am Ende der ersten Staffel, die Starks in alle Winde zerstreut und ja, ohne ihr Oberhaupt in jeder Hinsicht.
Und, ohne das Oberhaupt mit seinem Oberhaupt.
Genau. Ich wollte jetzt das Trauma nicht nochmal weg. aber gleichzeitig ist die Staffel für sich alleinstehend ja auch eine zufriedenstellende Story. So, also natürlich hat die erste Staffel auch Mängel und so, aber wenn man sich anschaut, wie dort mit diesem riesen Ensemble am Anfang umgegangen wird und wie schnell man da eingeführt wird und wie schnell die Serie so diesen Modus verlässt, ich muss jetzt alles vorbereiten und übergeht in diesen Modus, ich erzähle, so in so einem ganz natürlichen Flow, dann ist das was bei Vikings Valhalla, glaube ich, in der ersten Staffel fehlt. Das ist bis zum Ende sehr viel Vorbereiten. Zwischendurch, gerade in diesen Spektakelszenen dieser gewaltigen Schlachten, kommt man irgendwie in so diesen natürlichen Erzählflow rein. Das ist das, was der Serie ganz gut liegt, würde ich sagen. Einfach nur Spannung erzeugen, Spannung erzeugen, Spannung erzeugen. Und dann geht's wieder an die Arbeit. Dann merkt man, wie da Arbeit gemacht wird für die nächste Staffel. Und das ist was ich mir auf jeden Fall bei der nächsten Staffel wünschen würde, dass sie das irgendwie einfach mal hinter sich lassen. Ich will die nicht arbeiten sehen, ich will sie erzählen sehen. Wie sehen deine Hoffnungen für die zweite Staffel aus?
Ja, ich will auf jeden Fall diesen Christen-Heiden-Konflikt noch stärker ausagiert haben. Diese Weltbeherrschungsfantasien finde ich auch schon durchaus spannend. Gerne noch mehr Messer im Rücken von irgendwelchen Figuren, bei denen man es nicht erwartet. Der Godwin-Darsteller hat mir im Interview auch schon versprochen, wir sollten seine Motivation weiter in Frage stellen. Also da bin ich sehr gespannt, ob wir da noch mehr Überraschungen erleben dürfen. Und ansonsten, ja, hoffe ich einfach, dass die Figuren noch ein bisschen Profil gewinnen, weil zum Beispiel der Leif-Darsteller Sam Corlett, der hat ja dann am Ende doch noch mal so eine Szene, wo man denkt, oh, da könnte es vielleicht noch ein bisschen spannender werden. Also der hat da, wo dann so seine dunkle Seite auf einmal hervortritt, die er die ganze Zeit nicht zeigen konnte, als er da in dieser Hütte diverse Menschen abschlachtet. Und da hat er auch im Interview gesagt, dass er das in den nächsten Staffeln irgendwie dagegen kämpft, das irgendwie unter Kontrolle zu halten. Das fand ich dann schon wieder vielversprechend, dass ich dachte, da könnte die Figur vielleicht noch interessanter werden. Ich habe also die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir noch ein bisschen mehr Figurentiefe bekommen.
Also da soll quasi den Erik, den Roten,
genau, sein Vater,
in sich freilässt oder mit dem zurechtkommt.
Genau. Da ging es ja auch jetzt viel in der Staffel drum, so um Vater, Vorbilder, ob man sich von denen lösen kann, um sein eigenes Vermächtnis zu erschaffen, beziehungsweise er hat ja versucht, sich von diesem, der ins Exil geschickt wurde, Mörder loszusagen, um seinen eigenen Weg zu gehen. Und was macht er jetzt damit, wenn er selbst diese Dunkelheit in sich findet? Und ich meine, das haben wir in vielen anderen Figuren auch, wie zum Beispiel in Godwin, der hat ja auch einen Vater, der in Ungnade gefallen ist. Und dann haben wir noch Harald, der seinem Vorfahren Harald Schönhaar nachstrebt. Also alle diese übergroßen Vaterfiguren, die über dem Ganzen schweben, was man dann gleichzeitig auch auf die ganze Serie anwenden kann. Denn über Vikings Valhalla schwebt ja auch die Mutterserie Vikings. Das ist dann schon wieder spannend, ob sie sich davon emanzipieren können oder ja, was sie damit anstellen mit dieser Situation.
Das ist sehr schön beschrieben, finde ich. Also, dass die Menschen unter ihren Vätern leiden. Die Mütter haben ja offensichtlich nicht viel zu melden. Bei der Erziehung der Söhne vor allem. Und dass die Serie damit auch so im Schatten ihres gewaltigen Vaters Vikings oder Mutter Vikings steht. Wenn man jetzt so fazitmäßig mal zurückblickt auf diese ersten 8 Folgen, hat die Serie den Schatten verlassen? Gibt sie genügend Anreize, um das weiterzuschauen?
Also für mich hat sie diesen Schatten definitiv noch nicht verlassen. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe sie vor etwa 4 Wochen geschaut, weil ich die Interviews hatte und mich dann schon eher darauf vorbereiten musste. Und wenn ich jetzt zurückblicke, dann merke ich doch, wie sehr vieles schon verblasst ist, so von dem, was ich da gesehen habe. Es gibt so ein paar Sachen wie diesen Einsturz der Brücke oder weiß nicht, Leif, der auf dem Surfbrett durchs Schiff sich schiebt, die so irgendwie hängen geblieben sind. Aber dass dann doch jetzt dass dieses Potenzial, dass da was Großes ist, worüber man noch sehr, sehr viel nachdenkt, ja, da muss sie mit arbeiten. Und wenn jetzt nicht schon Staffel 2 bestellt worden, gedreht worden wäre und Staffel 3 auch schon geplant wäre, dann hätte ich jetzt nicht sagen können, ob die Netflix noch mal verlängert, wenn es jetzt nicht vorher schon passiert wäre. Das, ja.
Ja, da war ich auch verwundert, dass Netflix gleich, die haben ja so viele Folgen bestellt. Die haben ja
24.
Genau.
Ja. Die jeweils, also wenn man Staffeln dann von jeweils 8 Folgen hat, sind das jetzt insgesamt schon 3 Staffeln, die uns erwarten. Und für einen Streamingdienst, der sonst sehr knauserig ist mit seinen Verlängerungen von Staffeln und dann erstmal auf die Zuschauerzahlen guckt, das ist dann schon erstaunlich, dass sie da an diesen Erfolg so sehr geglaubt haben, dass sie sich da voll reingegeben haben.
Ja, ich glaube, das kann der Serie auch helfen, weil sie gleich so ein homogenes Bild von sich selbst entwickeln kann und nicht nach jeder Staffel fürchten muss, oh, was, wenn ich abgesetzt werde, so in der Art, sondern sehr, da kann man sehr souverän einfach voranschreiten und weitererzählen und dann zu einem logischen ersten möglichen Schluss vielleicht auch kommen in der dritten Staffel und je nachdem, wie dann die Klickraten bei Netflix sind, kann man es dann weitererzählen oder nicht. Das hat, glaube ich, Vorteile. Andererseits, wenn ich nochmal zurückkomme auf die Frage, wie viele Leute schauen das eigentlich wirklich? Und wird diese Serie Teil irgendwie so unserer Popkultur? So sprechen wir über Vikings, Valhalla? Da bin ich halt noch sehr am Zweifeln, weil ich glaube, mittlerweile muss man schon sagen, kann man den Erfolg von bestimmten Netflix-Serien auch daran messen, ob sie in irgendeiner Form mimifiziert zum Beispiel werden, ob sich Leute an bestimmten Aspekten reiben und das zu einer großen Diskussion führt. Und Squid Game zum Beispiel jetzt der Fackelläufer unter allen Netflix-Serien, einfach weil es so groß war und völlig unerwartet, hat ja all das geschafft, ne? Die Lehrer haben sich aufgeregt, die Eltern haben sich aufgeregt, alle haben Memes geteilt zu Squid Game monatelang und klar, sowas kann man nicht kopieren. Aber bei Vikings Valhalla würde ich fazitmäßig sagen, obwohl mir die Serie durchaus gefallen hat, ich hatte Spaß an den Intrigen, ich möchte auf jeden Fall noch mehr von diesen Intrigen sehen und weniger Wanderausflüge im Wald. Bei allem, was ich mochte, ist es doch eine Serie ohne Ecken und Kanten. Es ist eine Serie ohne abgedrehte, unerwartete Elemente. Es ist eine Serie, die man schaut. Und da wundert es mich nicht, dass du sie nicht mehr so genau im Gedächtnis hast. Und dann stolpert man ein Jahr später zufällig über die zweite Staffel. Und das ist das Verhältnis, was man zu der Serie hat wahrscheinlich. Weil es viel Grund zu Theorienbildung oder bei Reddit abhängen oder Unklarheiten überhaupt gibt es ja nicht. Und das kann ihr langfristig, glaube ich, schaden. Wenn so dieser Vikings-Luck erstmal ab ist mit der zweiten Staffel. So, wenn die Leute nicht mehr denken, oh, es gibt jetzt mehr von Vikings, wie es ja wahrscheinlich aktuell ist, weil aktuell ist sie auf jeden Fall recht stabil in der deutschen Netflix Top 10.
Ja.
Und das kann ich mir vorstellen, könnte ihr langfristig das Genick brechen. Andererseits lieben die Leute Last Kingdom, was ich nie nachvollziehen konnte, obwohl die Serie auch okay ist. Und auf die würde ich sagen, kann man ähnliche Kritikpunkte anwenden wie auf Vikings Valhalla. Nur sieht sie teilweise schlechter aus und billiger, aber da kann sie ja nichts dafür. Und insofern ist alles offen.
Ja, verstehe ich, kann ich total nachvollziehen. Ich denke auch, dass es so eine Serie wird, die dann halt so peakmäßig ein paar Wochen wieder im Gespräch ist oder geschaut wird und dann wieder verschwindet, bis die nächste Staffel kommt. Ja, und bei mir kommt dann halt noch dazu, dass ich halt diese Vikings-Erinnerungen an die Originalserie beim Schauen nicht abschalten kann und diese Vergleichbarkeit der neuen Serie nicht unbedingt zugutekommt, um das mal nett zu formulieren, in meinen Augen.
Ja, ich glaube, deswegen kann man auch fazitmäßig sagen, es wundert mich nicht, dass Vikings-Fans Probleme damit haben. Also ich nehme mal an, da kannst du zustimmen. Mhm. Also diese Bewertungen bei den verschiedenen Online-Plattformen, die kann man schon auch damit erklären, dass da ein komplett anderes Team dahinter steckt und eine komplett andere, also nicht komplett anders, aber eine andere Serienatmosphäre, eine andere Serienstruktur, weil es eben mehr Ensemble ist als Ragnar-Show, zumindest in den ersten Staffeln. Und alles, also sie fühlt sich einfach anders an und deswegen werden wahrscheinlich viele Vikings-Fans enttäuscht sein. Ich muss sagen, ich bin froh, dass die Serie anders ist und ich könnte mir vorstellen, die Leute, die die Serie am ehesten wirklich ins Herz schließen, sind wahrscheinlich Menschen, die mit Vikings nichts anfangen können.
Das ist eine interessante Zielgruppe, oder? Nicht für die Vikings-Fans, sondern für die Vikings nie geguckt haben, aber jetzt doch mal ins Thema reinschauen wollen.
Ja, ich weiß nicht, ob das ein wirtschaftlich tragfähiges Modell ist, diese Zielgruppe sich ans Land zu ziehen mit einer Serie, die Vikings Valhalla heißt. Aber Menschen, die The Last Kingdom mögen und Game of Thrones, die einfach mal am Wochenende was wegbingen müssen, einfach weil das Wetter schlecht ist und die Welt traurig, die können, glaube ich, Vikings Valhalla gucken und da ein bisschen oberflächlich Unterhaltung mit haben. Und Leute, die gerne in Wikipedia-Löcher fallen, kurz vorm Einschlafen, abends um 11, die sollten Vikings Valhalla auf keinen Fall schauen. Weil dann werdet ihr nie wieder ruhig schlafen. Das ist doch mal ein Fazit, oder?
Finde ich gut.
Wie sieht dein Fazit aus?
Finde ich auch gut, ja. Ich habe die Serie auch nicht ungern geschaut, aber sie wird mir jetzt nicht so lange im Gedächtnis bleiben wie Vikings zum Beispiel. Und insofern, ja, wenn ihr was braucht für zwischendurch, guckt es euch an. Ein bisschen Action kann nicht schaden. Ich glaube, die Action hast du auch für dich als gut bewertet, oder? Du als Action-Expertin, Jenny.
Ja, also je größer sie wurde, desto besser hat sie mir gefallen. Wie gesagt, das Gemetzel, da kann ich nicht viel mit anfangen. Ja, toll, habt ihr wieder einen Mönch getötet. Na, herzlichen Glückwunsch. Da kriegt er von mir keine Punkte. Wenn, dann muss das schon John Wick machen, einen Mönch töten. Und selbst da würde ich Punkte abziehen.
Also im Großen und Ganzen, die Hardcore-Vikings-Fans werden wahrscheinlich recht enttäuscht da rausgehen. Und alle, die trotzdem sich für Wikinger interessieren, können da mal reinschauen und jetzt werden da jetzt nicht in Abgründe stürzen mit.
Genau. Ja, ich glaube, da haben wir Vikings Valhalla abschließend ausführlichst diskutiert und allen, die weitergehört haben, obwohl sie die Serie noch nicht ganz oder noch gar nicht geschaut haben, vielleicht ein gutes Bild davon gezeichnet, was euch da erwartet. Mir bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer ein großes Dankeschön auszurichten an alle Fans. Das fühlt sich immer so komisch an, das zu sagen. Fans von unserem Podcast. Aber auf jeden Fall HörerInnen von Streamgestöber, weil ohne euch wäre das nicht möglich. Und du, Esther, du hast doch auch was gehört von einem Hörer oder einer Hörerin von Streamgestöber. Kannst du mal da sagen, was da das Feedback oder der Kommentar war?
Ja, Black Nighthawk hat mich über Instagram angeschrieben und gefragt, ist eigentlich ein Boba Fett-Podcast geplant? Nachdem es ja mindestens 3 Mandalorian-Podcasts gab, wäre das doch nur mal konsequent. Vor allem, weil Boba Fett ja sowas wie Mandalorian Staffel 2.2 oder 3.1 ist, Smiley. Würde mich freuen, genauso wie ein Special Vikings Valhalla. Ja, also Black Nighthawk, hier hast du dein Special Vikings Valhalla gehabt. Ich bin noch nicht sicher, ob wir es schaffen, noch Boba Fett nachzuliefern. Da kam einfach mit Berlinale und alles viel kapazitätentechnisch zusammen und jetzt fühlt sich schon wieder so weit weg an. Aber wir können dir jetzt schon versprechen, dass es dann zumindest einen Obi-Wan-Podcast geben wird für alle Star Wars-Fans.
Da freue ich mich schon. Die Podcasts sind immer ein guter Grund, die Serien zu Ende zu schauen. Die Star Wars-Serien, das ist gar nicht so negativ gemeint, außer vielleicht bei Boba Fett, weil da bin ich noch nicht über die erste Folge hinausgekommen.
Da musst du bis Folge 5 gucken, damit es interessant wird. 5 und 6 und eigentlich musst du nur 5 und 6 gucken. Nee, oder 7, warte mal, jetzt komme ich durcheinander.
Also jetzt reicht's, aber also hier, so viel Lebenszeit.
Die vorletzte mindestens. Und die vorvorletzte Folge.
Also ja, na gut. Lassen wir das. Ja, wenn ihr Streamgestöber unterstützen wollt, dann geht das ziemlich einfach und kostenlos. Ihr müsst einfach nur unseren Podcast abonnieren. Darüber freuen wir uns, glaube ich, am meisten mit. Das heißt, ihr könnt einfach mal, falls ihr zum Beispiel beim Moviepilot-Artikel auf diese Folge hier zu Vikings Valhalla gestoßen seid, auf dem Handy schauen, auf Apps wie Spotify oder Apple Podcasts oder Podcast Addict. Da könnt ihr Streamgestöber abonnieren und dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr dieses Podcasts, was euer Leben und dafür bin ich nicht rechtlich belangbar für diese Aussage, garantiert besser machen wird. Ihr könnt uns außerdem bei Apple Podcasts und bei Podcast Addict bewerten. Ihr könnt da auch Kommentare hinterlassen, konkret auch mit Feedback, was ihr an unserem Podcast besonders mögt und was ihr aber auch verbessern würdet oder falls ihr bestimmte Themen habt, die wir mal ansprechen sollten, zum Beispiel Boba Fett Staffel 1, damit ich die Serie endlich mal fertig schaue. Und ja, wir freuen uns da über alles Feedback und wenn euch größeres Feedback zum Beispiel auf dem Herzen brennt, sagt man das so? Naja, keine Ahnung. Oder wenn ihr keine Apps benutzen wollt, dann könnt ihr auch einfach eine E-Mail schreiben an podcast@moviepilot.de. Und ihr könnt uns natürlich auch bei Twitter folgen, bei dem Account Streamgestöber mit OE am Ende. Dadurch findet ihr uns. Esther, wo bist du im Internet zu finden?
Mich könnt ihr bei Moviepilot natürlich lesen als Esther Stroh oder Strawstar, auch mit vielen Vikings-Artikeln regelmäßig. Oder ihr folgt mir auf Twitter oder Instagram als Straw-Star. Und wo findet man dich, Gaffen, Jenny?
Also ich bin bei Twitter als Gafferlein und bei Moviepilot schreibe ich natürlich auch. Ihr findet mich da einfach als Jenny Jecke, aktuell besonders mit Oscar-Artikeln und warum alles im Bach runtergeht bei der Verleihung. Und außerdem habe ich einen Podcast mit Matthias, der ja auch schon öfter bei Streamgestöber dabei war. Das ist ein Filmpodcast, der heißt Wollmilchcast. Bitte fragt nicht, warum der so heißt. Und ja, das sind so meine wesentlichen Online-Präsenzen. Falls ihr noch Podcast-Stoff braucht, dann könnt ihr einfach mal in eurer Podcast-App oder bei Spotify schauen, bei Streamgestöber. Wir hatten schon Folgen zu Vikings, wir hatten Folgen konkret zum Ende, wir hatten Folgen zu der allgemeinen Frage, warum ist diese Serie eigentlich so beliebt? Wir hatten auch Folgen oder eine Folge zu The Last Kingdom und wir hatten schon diverse Folgen zu Game of Thrones, wo ihr auch meine Wenigkeit wieder treffen werdet. Ihr habt also ganz viel Stoff zum Hören und natürlich darüber hinaus die aktuellsten Folgen von Streamgestöber mit den kommenden Serien-Highlights und noch viel, viel mehr. Viel mehr bleibt mir nicht zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und streamt was Schönes.
Tschüss.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.